ist so ein Eindruck. Vielleicht ist jemand da, der sagt, ja, das bin ich. Wenn du Lust hast, kannst du dich melden oder auch später. Aber ich bemühe mich einfach, ich schaue mal, ich sage, Heiliger Geist, was ist da, was höre ich, was sehe ich? Und dann gehe ich den Schritt und mach's, tu's, sprech's aus, weil dann lerne ich, auf ihn zu hören. Ja? Das ist so meine Hoffnung. Jetzt muss ich schnell auf mein Papier gehen, sonst predige ich euch irgendwas anderes. Heute geht's um das Traumpaar Gottes, Jesus und die Gemeinde. Ich habe darüber zu euch noch nicht gepredigt. Bei mir ist ganz oft so im Fokus die Gemeinde, Jesus und ich, Heiliger Geist und ich, der Vater und ich. Ganz guter Punkt, ganz wichtig, auch so unsere erste Anlaufstelle, weil wir können nun mal nicht kollektiv denken als Gemeinde, sondern wir sind darauf angewiesen, dass der Heilige Geist uns Einheit schenkt. Also zunächst einmal ist ja das klar, Heiliger Geist und ich. Aber heute das Traumpaar Gottes, Jesus und die Gemeinde. Das Ziel, und deshalb hat, glaube ich, der Heilige Geist das in mir angetickt, eure Wirksamkeit als Gemeinde stärken. Genau, dass ihr das, was Jesu Herz ist, dass ihr das einfach stärker wahrnehmen könnt. Deshalb gebe ich euch ein bisschen Information. Also so, um auf den Witz zurückzukommen. Du bist keine Maus, sondern du bist ein Mensch. Das ist Information, die hilft dir dann, wenn das zu einer Erkenntnis wird und wenn du anfängst, da drin Schritte zu gehen. Also, zu einem Traumpaar gehört aus meiner Sicht eine Frau und ein Mann. Der Mann ist Jesus. Wer ist Jesus? Das wisst ihr, gell? Könnte ich jetzt so fragen. Wer ist Jesus für dich? Ich frage einfach mal, wer ist Jesus für dich? Ruft mal raus. Dein Retter, sehr cool. Das ist vielleicht so das Erste, das Wichtigste, gell? Noch ein anderer Punkt. Gottes Sohn, das ist so die Verbindung zum Vater. Ja. Vorbild, ja. Habe ich nicht verstanden? Beste Freund, Liebe, Halleluja, richtig gut. Ihr habt schon diese Ebenen, das Göttliche, das Gegenüber, der die Tat gebracht hat, die Rettungstat. Der Sohn Gottes, ausgestattet mit aller himmlischen Herrlichkeit und Macht. Ihm ist alles übergeben vom Vater. Also vorhin gehört, Vortrag, Thema in Grumbach, Gott ja, aber warum Jesus? Lese Epheserbrief. 1 ab Vers 21. Damit steht Christus jetzt hoch über allen Mächten und Gewalten. Über allen Mächten und über allen Gewalten. Gute, böse, alles. Hoch über allem, was Autorität, über allen Bösen auch? Ja, über allen Bösen. Hoch über allem, was Autorität besitzt und Einfluss ausübt. Er herrscht über alles, was Rang und Namen hat. Nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Ja, Gott hat ihm alles unter die Füße gelegt und er hat ihn zum Herrscher über das ganze Universum gemacht. Ich habe gerade ein Halbsätzchen ausgelassen. Und zum Haupt der Gemeinde. Also, wenn wir daran denken, ist es nicht, denk mal, du bist Eltern und du hast eine Tochter und dann stellt dir die Tochter ihren zukünftigen Mann vor oder wie auch immer das bei euch so gemacht wird, vielleicht kommt er auch und stellt sich vor und du denkst dir, das ist ja ein Traumschwiegersohn. Der hat alle Macht, der hat alle Autorität, er hat schon ziemlich viel im Leben geschafft. So einen findest du nicht so schnell. Aber das ist Jesus. Also wenn wir gehen jetzt immer von diesem Paar-Gedanke aus, das Traumpaar. Er hat seinen Auftrag, sein großer Auftrag ist schon ausgeführt. Du hast, glaube ich, gesagt, unser Retter. Er hat die Welt schon gerettet. Als Jesus am Kreuz hing und gestorben ist, hat er gerufen, was hat er gerufen? Es ist vollbracht. Das ist der Augenblick gewesen, wo die Trennung zwischen Gott und Mensch aufgelöst war. Das Bild war, dass der angeblich 10 cm dicke Vorhang im Tempel von oben nach unten durchgerissen ist. Das Allerheiligste, in das keiner rein dürfte, das, wo man gestorben ist, wenn man reingegangen ist, war offen. Ein Erdbeben kam. Es ist vollbracht. Wir lesen dann Markus 16. Danach sagte Jesus zu den Jüngern, geht hin in die ganze Welt, verkündet der ganzen Schöpfung das Evangelium. Es kommen noch ein paar andere Sachen, ich lese euch nachher noch vor. Nachdem der Herr zu ihnen gesprochen hatte, wurde er in den Himmel aufgenommen und setzte sich an die rechte Seite Gottes. Der hat sich hingesetzt, der war fertig, nicht kaputt, sondern erledigt, das war alles erledigt. Wie setzt sich einer hin, der seine Arbeit erledigt hat? Lehnt sich an, ein Fuß drüber oder weiß nicht. Hey, das ist kein Bräutigam, der zu seiner Braut sagt, ich habe so viel Arbeit, ich habe dauernd Termine, ich brauche dich unbedingt dafür, dass du mir die Wäsche machst und was zum Essen kochst. Ohne dich schaffe ich es nicht. Das ist kein Bräutigam, der irgendwie mitten im Rennen ist und wo man gar nicht weiß, okay, holt den irgendwann der Herzinfarkt ein, weil er so busy ist, auf Neudeutsch gesagt, sondern das Ding ist geregelt. Hey, wenn du als Braut so einen Bräutigam hast, dann weißt du, da bist du sicher. Da kommst du an dem Ort an, der vorbereitet ist. Das ist kein Kampfplatz, wo du noch gar nicht weißt, ob ihr den zusammen überhaupt übersteht. Sondern das ist ein Ort, der schon für dich wie gemacht ist. Okay, also über Jesus kann man tagelang sprechen. Ich muss es kurz fassen. Ja, die Braut. Also, Jesus, Bräutigam, die Braut ist die Gemeinde. Diese Gemeinde, Fragezeichen? Ich sehe Kopfschütteln und ich sehe Nicken. Auch, da kommt ein Auch, genau. Auch, der ganze Leib. Alle Kinder Gottes, alle Menschen, die Jesus angenommen haben, ohne jetzt genau zu sagen, wie das geht. Das ist heute nicht das Thema, aber könnte man auch sagen. Die Versammlung, die Gemeinde, das ist die Braut. Und irgendwie gab es die Hochzeit noch nicht. Was kommt vor der Hochzeit? Die Verlobung, genau. Welcher Punkt ist denn die Verlobung zwischen dem Bräutigam Jesus und seiner Braut der Gemeinde? Tja, schwierig. Ab wann gibt es denn die Gemeinde? Also Volk Israel, nicht gleich Gemeinde, sondern was anderes. Also um es nicht so theologisch zu machen, weil da bin ich auch nicht stark, das habe ich auch schon gesagt, so wie ich das wahrnehme, wird es für uns jetzt ausreichen, heute zu sagen, als Jesus gestorben ist und auferstanden ist, war diese Trennung weg und von der Gemeinde spricht er auch schon dann selber, dass die dann da kommt. Und das ist die Verlobung, das ist der Punkt, wo Menschen, die Jesus nachfolgen, diese Gemeinde bilden und diese Verlobung, dieses Versprechen Jesu, mit ihnen zu sein, gilt ab diesem Punkt. Also das gilt heute. War die Hochzeit auch schon? Hochzeit war noch nicht. Kommt noch. Das Beste kommt zum Schluss, genau. Der Petrus predigt ganz am Anfang und sagt da was sehr Spannendes. also nach dieser Pfingstpredigt des Petrus, der Heilige Geist kam auf die Jünger und das hat man gemerkt, weil das war aufsehenerregend. Dann kamen die ganzen Menschen und der Petrus hat denen erklärt, was da passiert ist und hat gepredigt, hat ihnen das Evangelium erklärt. Und dann sagen die Zuhörer waren von dem, Apostelgeschichte 2, 37, die Zuhörer waren von dem, was Petrus sagte, bis ins Innerste getroffen. Was sollen wir jetzt tun, liebe Brüder, fragten sie ihn und die anderen Apostel. Kehrt um, erwiderte Petrus, und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Denn diese Zusage gilt euch und euren Nachkommen und darüber hinaus allen Menschen, auch in den entferntesten Ländern, allen, die der Herr, unser Gott, zu seiner Gemeinde rufen wird. Verlobungsgeschenk, Verlobungsring, Heiliger Geist, dein Zugang zu Gott. Das Volk Israel mit Mose in der Wüste, da war das so, Mose hat gestrahlt vor der Gegenwart Gottes und das Volk hatte Angst. Gott hat gesagt, komm, lass uns, lauf zu dem Berg hin und das Volk hat gesagt zu Mose, geh du rauf, wir fürchten uns, wir sterben da oben. Vielleicht wäre es auch so gewesen. Sie hatten den Heiligen Geist nicht, diese starken Erlebnisse, die sie mit Gott hatten, mussten sie menschlich einordnen. Warum es so war, fragt mich nicht. Bei uns ist es anders. Wir haben den Heiligen Geist. Es ist gut, wenn wir Leiter haben, es ist gut, wenn wir Leute haben, die uns lehren, die alles Mögliche auch machen. Aber jeder von uns, du, ich, jeder von uns, wir haben den Heiligen Geist, wir können mit Gott kommunizieren. Wir sind das irgendwie so gewöhnt, wenn du schon lang mit dem Heiligen Geist unterwegs bist, dann ist das für dich so sonnenklar, du kannst das gar nicht anders vorstellen. Aber heute der Punkt, Augen auf, Ohren auf, glaubst du, dass diese Kraft, dass diese Macht, diese Schönheit, diese Autorität, diese Weisheit, die der Heilige Geist dir gibt, in deinem Leben, in eurem Leben als Gemeinde, sich schon so sichtbar ist, wie es ihn ehrt und wie es Menschen, die fern sind, dient? Ja, nein, vielleicht. Also in Punkten ja, in Punkten nein, in Punkten wissen wir nicht, sind wir auf dem Weg. Es ist tatsächlich ein Unterschied, ob wir zusammen sind, weil wir ein interessantes Thema hören, ob wir zusammen sind, weil wir alle gern zum Angeln gehen, lauter gute Dinge, es ist ein Unterschied, ob wir ein Fußballverein sind. Fußballvereine sind super, da gibt es auch schlechte Sachen, aber Fußballvereine sind einfach gut, weil Kinder Disziplin lernen, weil sie Team lernen, weil alles Mögliche. Aber es ist was anderes. Wenn so ein Fußballverein zusammen ist, dann kommen menschliche Begabung und Begeisterung und Team zusammen und da kann was Gutes entstehen. Aber wenn Gemeinde zusammenkommt, dann wird die Schönheit des Königreichs Gottes gezeigt. Ja? Dann wird Gemeinde ist so schön und so unwiderstehlich, positiv und so heilsam, dass Menschen das merken, dazukommen wollen und dort Heimat finden. Apostelgeschichte 2, 42 bis 47. Was das Leben der Christen prägte, war die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen. Ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft. Das Mahl des Herrn und das Gebet. Jedermann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht von Gott ergriffen und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in den Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten, und sie standen beim Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Der Evangelist Johannes sagt mal, wenn man alles über Jesus und über das Werk niederschreiben wollte, dann wird es. Das könnte man nicht, weil es die Bücher nicht fassen würden. Warum steht dann so ein Abschnitt da drin? Das ist doch keine Geschichte, wo man sagt, ja, früher war es mal so, ganz nett, sondern das ist das Bild, das gezeichnet wird für den Zustand, dass sich Jesus mit seiner Gemeinde verlobt hat. Das ist das Bild, das ist der Zustand, den die Welt nicht erzeugen kann und der so schön und so attraktiv ist, dass es die einen komplett anzieht und fasziniert und den Teufel in Rage bringt und er versucht, es mit Lügen zu zerstören. Ich glaube, ich muss ein bisschen kürzen. Ich lese das jetzt nicht vor aus dem Buch. Jetzt ist es natürlich schon ein bisschen eine lange Verlobungszeit, oder? Also historisch gesehen und vielleicht für dich persönlich auch. Wo du sagst, Jesus, wie lange dauert es denn noch? Was ist denn in einem Satz zusammengefasst, was ist denn jetzt die Aufgabe der Braut in dieser langen Verlobungszeit? Was würdet ihr sagen? Ihr könnt auch 3 Sätze sagen. Menschen zu Jüngern machen, danke. Jesus loben und ehren, ihm preisen. Aushalten, ausharren, genau. Was heißt ausharren? Dranbleiben, ertragen, trotzdem weitermachen vielleicht, treu bleiben. Ich habe mir tatsächlich aufgeschrieben, treu bleiben, ja. Ihm treu bleiben, weil ihm treu zu bleiben bedeutet ja, ist ja nicht nur einfach immer wieder zu sagen, er ist mein Bräutigam, sondern die Dinge, die er gesagt hat und die er getan hat, setzen ja für uns einen Maßstab. Ja, also ihm treu bleiben, heißt ja eben zu versuchen und immer wieder zu fragen, Jesus, wie hast du gelebt? Was hast du gesagt? Was hast du getan? Aus welcher Kraft konntest du das tun? Das ist ihm treu bleiben. Wie geht das? Ihr Väter, was würdet ihr euren Töchtern sagen oder ihr Mütter, wenn so eine Verlobungszeit ist? Wie schafft ihr das, treu zu bleiben? Wie schafft die Tochter das? Klassischer Satz, schau keine anderen Männer an. Okay? Sage ich euch heute auch. Schau keine anderen Männer an. Welcher Mann ist der Hauptversucher? Welchen sollst du als Gemeinde ja nicht anschauen? Satan. Schau ihn nicht an. Ich sag dir, Satan kommt von 2 Seiten und ich gehe nicht zu tief rein, aber unterschätzt es nicht, aber sei auch klar, die Angriffe sind immer die gleichen. Unterschätzt es nicht, seine Lügen, und er darf nur lügen. Er darf nur lügen, aber das kann er sehr gut. Und er kommt immer von 2 Seiten. Wenn ihr als Gemeinde meint, ihr habt versagt, wenn ihr euch anschaut mit menschlichen Augen und seht, ihr seid klein oder keine Ahnung, schaut euren, weiß ich nicht, eure Finanzen an, euren Altersdurchschnitt, irgendwas, dann kommt der Teufel und sagt, ihr schafft es einfach nicht. ihr seid Verlierer, ihr seid uneinig, ihr habt keine theologische Richtung, weiß nicht, seid ihr nicht ein bisschen überfordert mit dem Riesengebäude? Ihr habt, ich sag's gar nicht, weil die Lügen, die wisst ihr. Es kann aber auch andersrum sein. Es kann sein, ihr seid eine Top-Gemeinde, ihr findet euch richtig cool. Ihr schwimmt so richtig oben, ihr habt so gute Zahlen. Was zählen Zahlen im Reich Gottes? Wie viele Gottesdienstbesucher habt ihr so? Aha, und wie viele Neubekehr? Ah, oh, 20 Taufen, nicht schlecht. Dann kommt der Teufel und sagt, ihr seid so gut, ihr seid besser als die anderen. Die anderen sollten sich mal eine Scheibe von euch abschneiden. Wie ihr das hinkriegt, diese Neubekehrten zu integrieren, wie ihr das schafft, diese Finanzen aufzubringen. Hey, ihr seid so großzügig. Gott muss sich so über euch freuen, dass ihr euch so anstrengt. Dann kommt Stolz. Gell? Das sind immer die zwei Seiten. Entweder führt er deinen Minderwert, versucht dir einzureden, dass du nichts bist, oder er versucht dich zu überheben. In beiden Fällen ist immer das gleiche Ergebnis: wegreißen von deinem Bräutigam. Ja? Wenn du Minderwert hast und nicht auf deinen Bräutigam schaust, dann strengst du dich noch mehr an. Und das Geld, das du aus Minderwert gibst, weil du dich anstrengen möchtest, das fehlt dir hinterher tatsächlich. Das fehlt dir, weil du das nicht aus der Fülle gegeben hast, weil du das nicht aus dem Wissen gegeben hast, ich bin versorgt, sondern aus deiner Kraft. Und deine Kraft, die hört so schnell auf. Und das, was du aus deinem Stolz tust, wenn du sagst, oh, ich bin so gut, ich könnte eigentlich überall predigen gehen und was weiß ich, frag doch einfach mich, wie es funktioniert. Dann schaust du auch nicht auf Gott, sondern dann kommt die nächste Falle. Dann trennst du dich von den anderen ab, sagst, ich bin besser, und dann ist die Braut, fängt an, sich zu teilen. Und Jesus hat die Braut nicht geteilt. Okay. Seid ihr klar, du hast eine verwundbare Stelle, die habt ihr als Gemeinde. Diskutiert mal miteinander, redet mal miteinander. Ja. Ich weiß das nicht. Das ist ganz wichtig, dass euch klar wird, wo schauen wir hin? Wo glauben wir Lügen? Glaubt ja nicht die Lüge, dass aus eurer Gemeinde, dass in eurer Gemeinde kein Ort ist, in dem Menschen, jung, alt, zum Glauben kommen können, und zwar auch in größerer Zahl. Glaubt ja nicht, dass ihr eine Gemeinde seid, in der zu wenig Potenzial da ist an Geld oder an Begabung für Leitung oder für irgendwas. Das ist alles da. Das ist alles da. Und der Heilige Geist möchte es in euch Stück für Stück rausholen, aufbauen. Ich möchte euch da zu einer Fülle bringen. Hey, das, was ich euch gerade vorgelesen habe aus der Apostelgeschichte, das seid ihr. Und das ist eben nicht das, strengt euch endlich mal an, sondern das ist, schaut Jesus an, schaut auf ihn. Von ihm kommt es. Und das Geld, einfach nur um beim Geld zu bleiben, das Geld, das du gibst, weil dein Herz überfließt von Liebe zu der Gemeinde, und da bin ich überzeugt, das wird dir nicht fehlen, wenn du das gibst. Das ist ein Unterschied. Das Geld ist so ein gutes Beispiel, weil das sehr praktisch ist. Er wird nicht von dir verlangen, dass du dein komplettes, weiß ich nicht, Girokonto da als leerräumlich am Monatsanfang, wenn dein Lohn oder Gehalt kommen ist. Das ist gar nicht der Punkt, sondern er wird dir zeigen, wo das, was du gibst, wie das ist, damit es sein Reich baut. Ja? Und euch als Gemeinde wird es genauso sein, wenn ihr über euer Geld redet oder weiß nicht, wie das ist, dann wird es auch so sein, dass es einfach passt, wenn es von ihm ist. Aber das muss man das dürft ihr durchs Anschauen, ihn anschauen, dadurch darf das kommen. Weil durch das Anschauen, da werden wir verändert. Wenn wir Jesus anschauen, werden wir verändert. In den schönen Filmen ist es ja auch so, ne? Da guckt sich das Traumpaar so in die Augen und dann. Also meine Frau liebt diese koreanischen Filme, weil, also ich liebe sie nicht, weil wenn ich mitlesen muss, was die sagen, dann komme ich nicht so richtig rein. Aber sie liebt sie deshalb und ich auch ein bisschen, weil da gibt es sehr anständige Filme. Also es ist wirklich schön zu sehen, das sind ja oft dann so Liebesgeschichten und da kommt keine Sexszene vor, also nie. Also wahrscheinlich gibt es das auch bei koreanischen Filmen, weiß ich nicht, aber die gucken wir nicht. Und das ist oft so schön zu sehen, wie diese Berührungen miteinander, oft nur Blicke oder Dialoge, dazu führen, dass da was gebaut wird und so ein gegenseitiges Verstehen kommt. Und das ist Jesus und die Gemeinde, das ist das, wo wir vielleicht dazulernen dürfen, uns gemeinsam um den Bräutigam zu versammeln. Wir machen das in der Lobpreiszeit, wir machen das auch im Abendmahl. Und da sind wir aber oft so fokussiert, Jesus und ich. Vielleicht können wir das irgendwie schauen, dass wir mal sagen, wir. Und wir und Jesus heißt dann auch nicht, wir gucken alle immer nur auf ihn, sondern wir schauen auch aufeinander, wie können wir einander dienen. Wo hast du in der Lobpreiszeit vielleicht den Punkt, frag doch mal einen Heiligen Geist, ich mache das oft, also hier nicht, aber in Memmingen, da gehe ich hinter in der Lobpreiszeit und schaue so vor und dann sage ich, Heiliger Geist, was ist dein Punkt jetzt gerade? Zeig mir Menschen. Das manchmal, dass er mir jemand zeigt, der einen Zuspruch braucht oder es ist was für alle ist. Und das ist oft in der Zeit, die wir gemeinsam mit Jesus haben. Das kannst du, vielleicht ist das was wir einüben könnten. Gut. Wegen der Zeit. Die Hochzeit kommt auch noch. Die Hochzeit wird der Hammer. Offenbarung, also einfach nur als Ausblick, weil es so schön sein wird. Offenbarung 19. Dann hörte ich ein weiteres Mal einen Jubelgesang, der von einem vielstimmigen Chor zu kommen schien und wie das Tosen einer mächtigen Brandung und wie gewaltiges Donnerrollen klang. Was mag das für ein Chor sein? Halleluja, gepriesen sei der Herr. Denn er ist es, der von jetzt an regiert. Er ist unser Gott, der allmächtige Herrscher. Lasst uns jubeln vor Freude und ihm die Ehre geben. Denn jetzt wird die Hochzeit des Lammes gefeiert. Seine Braut, seid ihr, sind wir, hat sich für das Fest bereit gemacht. Sie dürfte sich in reines, strahlend weißes Leinen kleiden. Das weiße Leinen stellt das Gute dar, dass die getan haben, die zu Gottes heiligen Volk gehören und sich nach Gottes Willen richten. Und der Engel befahl mir, schreibe, glücklich, wer zum Hochzeitsmahl des Lammes eingeladen ist. Glücklich, wer da eingeladen ist. Und irgendwie sind wir die Hauptperson, oder? Das ist ja, wir sitzen gar nicht irgendwie an Tisch 3, sondern ganz vorne. Ja, das ist schon wild. Also, Leute, ich liebe es jetzt schon, weil ich das so feiere, mit dem Heiligen Geist zusammen zu sein, weil es so unglaublich ist. Ruth, meine Frau Ruth, ist vorgestern nach Grönenbach gefahren zu ihrer Arbeit und der Heilige Geist sagt zu ihr, bieg rechts ab und fahr zu einer Frau hin. Sie sagt, okay, biegen rechts ab, klingt, also schon eine Frau, die sie kennt. Und sie sagt, wollten einfach nur mal schauen, wie es dir geht. Und die Frau hatte halt akut ganz schweres Problem mit dem Arbeitsplatz. Ganz großes Thema, hat geweint und wollte schon kündigen. Und die Frau sagt zu meiner Frau Ruth, das Universum ist so gut, dass du jetzt da gekommen bist. Und Ruth sagt, nee, Gott hat mich geschickt. Ich habe gebetet. Da könnte ich heulen. Ja. Weil, Leute, durch sowas ist so ein Punkt, so ein Anker in dem Leben von dieser ungläubigen Frau gesetzt. Die hat sich nicht bekehrt in dem Augenblick. Aber ich bin mir sicher, das vergisst die nicht so schnell. Da ist ein Punkt gesetzt. Und den kann ich nicht. Den können wir nicht. Aber der Heilige Geist macht's, bevor ich euch ganzen Vormittag noch voll schwärme. Doch, ich habe noch einen Schwärmungsteil, einen Schwärmeteil, der kommt jetzt. Jesus und seine Braut, Wiederholung und Vertiefung. Ich hätte am liebsten, also ich wiege aufs Kilo genauso viel wie an meiner Hochzeit. Die Form hat sich aber ein bisschen verändert. Ich habe meinen Hochzeitsanzug nicht an. Und ich habe auch meine Frau in ihrem Brautkleid nicht dabei. Das Brautkleid haben wir tatsächlich auch nicht mehr. Ich weiß nicht, wo das ist, wo das hingekommen ist. Ich hätte euch das am liebsten vorgespielt, weil dieser Punkt, Information ist jetzt zu Ende. Jetzt kommt so ein bisschen der Versuch, dir das nochmal reinzugeben auf eine andere Ebene. Den hätte ich euch am liebsten vorgespielt, wie Jesus seine Braut an dieser Verlobung um sie wirbt. Weil das ist auch was sehr Emotionales. Also wir lesen natürlich auch in der Bibel, wir lesen auch von Diener, wir lesen auch von Sklaven, je nachdem, wie wir das auch übersetzen und in welchem Kontext das steht. Aber heute sind wir bei Braut, okay? Und Jesus sagt zu seiner Braut, du bist das Wertvollste, was ich mir vorstellen kann. Du bist so wertvoll, du bist für mich so wertvoll, dass ich alles aufgegeben habe, was mich in meiner Göttlichkeit ausgemacht hat. Ich hab mein Leben gegeben, ich habe meinen Lieblingsplatz beim Heiligen Geist und beim Vater aufgegeben. Nehmt es einfach als Bild. Ihr müsst es nicht theologisch jetzt prüfen, sondern einfach mal, zieht euch mal rein, was Jesus zu uns als Gemeinde sagt. Ich habe alles für dich gegeben, mein Leben. Ich habe das Riesending durchgezogen, nur damit ich dich als meine Braut habe. Fürchte dich nicht, meine Braut. Ich war und ich bin und ich werde immer bei dir sein. Und wenn wir das Fest mal feiern, dieses Hochzeitsfest, das werden wir kaum aushalten. Das muss im Himmel stattfinden, das würden auf der Erde, wir würden vor Freude tot umfallen. Und dann sagt Jesus, schau mich an. Schau mich einfach an. Schau mich einfach immer an. Wenn du mich anschaust, wirst du nicht stolpern. Wenn du mich anschaust, dann wirst du auch keinen anderen anschauen. Schau nicht den Teufel an. Das ist ein Lügner und Mörder. Der wird es schaffen, dich als Gemeinde zu Fall zu bringen, wenn du ihn anschaust. Nicht, weil er dich töten kann. Nicht, weil er dir das Geld wegnehmen kann. Nicht, weil er dich krank machen darf. Nicht, weil ihr irgendwie so uneinig seid. Sondern weil er dich anlügt. Also schau mich an und hör dir die guten Dinge an, die ich zu dir zu sagen habe. Aber hab auch keine Angst vor ihm. Nochmal, du hast keinen Geist der Furcht bekommen, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Meine Kraft lebt in dir. Mein Geist lebt in dir. Meine Gedanken sind stets in dir. Aber ich möchte deine Liebe freiwillig. Du bist frei. Ich zwing dich zu nichts. Aber ich sehne mich nach deiner Aufmerksamkeit und nach deiner Nähe. Aber ich zwing dich zu nichts. Wenn das vielleicht lieblos rüberkommt, dass ich dich in die Irre laufen lasse, das ist nicht lieblos, da leide ich fürchterlich. Aber du darfst es machen. Aber ich wünsche mir so sehr, dass du mich anschaust, dass wir im Blickkontakt bleiben. Und du bist eine reine Braut. Ich habe dich reingemacht, sagt Jesus zu dir. ich habe dich reingemacht. Du bist reingewaschen durch das Blut, das ich vergossen habe für dich. Wenn du also bei dir feststellst, dass Dinge nicht passen, komische Gedanken da sind, dann geh nicht davon aus, dass es in dir drin ist, sondern dass es eine Lüge ist, die von außen kommt. Und alles, was von außen kommt, kannst du beiseite legen, wenn du mich anschaust. Und ich habe alles für dich vorbereitet, wie wir am Anfang gesagt haben. Alles vorbereitet. Du musst nicht das Werk vollbringen, das ich schon lang vollbracht habe. Ich habe das Schönste für dich übrig gelassen. Was ist denn das Schöne im Garten? Umgraben oder ernten? Manche lieben umgraben. Ich habe das Schönste für dich übrig gelassen. Du darfst in meiner Kraft, mit meiner Autorität, den vorbereiteten Weg gehen. Gut. Jesus, ich bin so überwältigt, wie du zu uns redest. Ich danke dir so sehr, dass du uns erwählt hast. Ich danke dir so sehr, dass du uns in so einer Liebe und begegnest, in so einer Freiwilligkeit. Ich glaube, ich kann das gar nicht ermessen, was das bedeutet, aber ich möchte einfach, dass wir als Gemeinde so deine Schönheit zeigen können, deine Klarheit zeigen können, das Gute. Und ich danke dir, dass du mit uns da Schritt für Schritt gehst, weitergehst. Wir schauen auf dich. Amen.